Guten Morgen, es ist noch ganz früh. Die Vögel zwitschern. Ich packe gleich alle meine Aufnahmegeräte ins Auto und mache mich heute auf den Weg zu einer Kochbuchautorin. Das ist eine absolute Premiere, denn bis jetzt haben wir uns immer an entweder neutralen Orten getroffen oder online. Aber diesmal besuche ich die Autorin bei ihr zu Hause und das hat einen ganz besonderen Grund. Ich freue mich schon sehr auf diese Begegnung. Ein paar Autostunden später bin ich auch schon angekommen und sehe hier schon das Schild Familie Klarmann. Da werde ich jetzt gleich mal klingeln. Da guckt schon jemand aus dem Fenster. Großartig. Ding Dong. Der Kochbuch-Podcast ist da. Anita Klarmann hat die Holzofenbibel geschrieben. Das ist das Kochbuch für alle, die das Feuer lieben. Es ist dieses Jahr, also 2026, erschienen im Christian Verlag und Anita war so nett, mich in ihre bayerische Heimat einzuladen. Denn wer mit einem Holzofen backen oder kochen möchte, der oder die braucht nun mal einen Holzofen zum Ausprobieren. Anita, ich riech's schon da draußen, da brutzelt's doch schon, oder?
Ja, das stimmt, Christina.
Lass mal rausgehen. Oh ja, da stehen die zwei Öfen, von denen du mir erzählt hast, ein großer und ein kleiner.
Ja, richtig, das ist der Bobby. Der Kleine heißt Bobby und der Große hat die Bezeichnung 800er. Genau, aufgrund von seinen Maßen der Backfläche. Und ja, genau, ich habe schon heute Morgen ein kleines Feuer angeschürt und habe schon ein paar Kleinigkeiten vorbereitet, weil es nämlich ganz, ganz schön ist, schon in der Aufheizphase das ein oder andere herzustellen, um auch hier die Temperaturphase auszunutzen. Und ja, es bereitet mir sehr, sehr viel Freude. Eben genau das ist so ein Punkt, diese Vorratshaltung. Das ist was, was ich unheimlich schätze und liebe und was man eben ganz schön mit dem Ofen, ja, bewerkstelligen kann.
Und wenn man jetzt mit dem Ofen was machen möchte, wie viel vorher muss man sich das überlegen, dass man dann auch rechtzeitig irgendwie das Holz reinschiebt?
Das ist das Schönste an diesem Ofen, weil der tatsächlich nur eine kurze Aufheizphase von einer Viertelstunde hat, wenn man flach grillen möchte und circa eine halbe Stunde, wenn man Brot backen möchte und eine Dreiviertelstunde, wenn man Pizza backen will. Also es geht sehr, sehr schnell. Im Bobby geht's noch viel schneller, der ist tatsächlich in 15 Minuten bereit.
Das heißt, Flachgrillen ist, wenn man jetzt irgendwie Fleischstücke hat, die flach sind oder Gemüse oder solche Sachen. Oder es ist jetzt schon, es sind wir jetzt schon in den Fachbezeichnungen drin.
Nein, im Grunde gilt diese Bezeichnung dafür. Ich kann hier diesen Ofen auch bestücken mit einem ausziehbaren Grillrost. Das bedeutet, ich kann den ausstatten mit Schamottsteinen, nur Schamottsteinen, oder ich kann die Hälfte mit Schamottsteinen befüllen und die andere Hälfte mit diesem ausziehbaren Grillrost. Das heißt, ich kann ganz normal eben auch mein Gemüse und mein Fleisch direkt auf dem Rost grillen, wenn ich das möchte, um eben noch mehr schöne Röstaromen zu erzielen.
Also ich muss sagen, das beeindruckt mich jetzt schon. Vor allem hast du hier wirklich ein kleines Paradieschen hinter deinem Haus. Und es ist ja mein erster Hausbesuch sozusagen mit dem Kochbuch-Podcast. Ich bin noch nie irgendwo eingeladen worden, aber du warst so nett, als ich dein Buch schon mal angesprochen hatte sozusagen im Podcast, hast du mich eingeladen, hast gesagt, komm vorbei, wir kochen was. Das finde ich großartig. Nochmal danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne, Christina. Und das war tatsächlich eine ganz spontane Reaktion von mir, weil ich das so gern teile, diese Leidenschaft vor dem Ofen zu stehen. Und deshalb hat mich das natürlich sofort angesprochen. Und ja, darum wollte ich dich sofort einladen. Du siehst, hier hängt ein Schild, auf dem steht Lieblingsplatz. Das ist hier mein absoluter Lieblingsplatz. Und der gibt mir sehr, sehr viel, eben nicht nur am Ende des Tages was Feines auf dem Tisch, sondern ja, für mich ist es ein Platz, an dem ich mit allen Sinnen genießen darf. Und diesen Platz möchte ich aus meinem Leben nicht mehr streichen, den möchte ich nicht mehr missen.
zwei Sinne kann ich jetzt schon auf jeden Fall entdecken. Das ist schon mal der Geruch. Also ein kleines bisschen hat man es gerochen, aber auf eine nicht unangenehme Art und Weise. Es ist jetzt nicht so, wie wenn der Nachbar einen total vollschmökert. Da schließe ich gleich eine Frage an. Warte drauf. Und man spürt natürlich auch ein bisschen eine Wärme. Das kann jetzt an der Sonne liegen, aber ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt näher rangehen, spürt man auch die Wärme. Und dann haben wir natürlich den Geschmack. Der kommt dann später, weil ich sehe da schon was in einer Grillschale liegen und in einem Gefäß. Das sieht nach Gemüse aus, da freue ich mich schon. Sind die Nachbarn tolerant? Sind die großzügig oder musst du einmal im Jahr eine Party schmeißen?
Also es macht einfach Spaß, die Nachbarn auch mal mit was Gebackenem zu überraschen oder die Nachbarn einzuladen. Die schätzen das sehr und die haben tatsächlich da gar kein Problem damit. Die freuen sich tatsächlich, wenn sie was Feines aus dem Ofen bekommen.
Also kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, ich sehe schon. Wollen wir mal ein bisschen näher rangehen? Ich bin ja schon ganz aufgeregt. Action Cooking, damit hast du mich gefangen. Ich finde es ja toll. Ich finde es super, wenn man Kochbücher nicht nur hat oder sich anschaut zu Dingen, die man halt so ganz normal im Ofen machen kann oder was jetzt natürlich total gängig ist, auf einem normalen Grill sozusagen. Da gibt es ja auch dieses Jahr wieder eine Unzahl von Büchern, aber deins ist schon ein besonderes, eine Holzofenbibel. Wenn man zwei Holzöfen hat, würde ich sagen, ist man schon mal prädestiniert, so ein Buch zu schreiben.
Das hat sich tatsächlich über die letzten Jahre hinweg so ergeben. Es ist sehr viel passiert in meinem Leben. Ich habe auch noch mal eine Ausbildung gemacht. Ich bin ursprünglich eigentlich Schriftsetzermeisterin, also Mediendesignerin, und habe aber in der Zeit, in der ich zu Hause bei den Kindern war, es sehr genossen, zu Hause zu kochen, zu backen. Die Leidenschaft für das Backen habe ich eigentlich schon seit 25 Jahren. Und ja, für mich bedeutet es sehr viel, mit Teig zu arbeiten. Und deshalb war natürlich mein großer Wunsch immer ein Holzbackofen. Und eines Tages stand ich bei einer Feier in einem wunderbaren Garten von der Verwandtschaft. Und da stand mein heutiger Kollege mit diesem Ofen. Und ich war sozusagen sofort Feuer und Flamme. Genau aus, also nicht für meinen Kollegen, sage ich immer, sondern für den Ofen, weil er mir eben genau diese Flexibilität bietet, die ich mir so sehr gewünscht habe.
Wir sind dann in Anitas wunderschönes Haus gegangen, um uns weiter in Ruhe zu unterhalten. Und in jeder Ecke ihres Garten und ihres Zuhauses merkt man, wie viel Spaß sie am Gestalten und Kreativsein hat. Du kommst eigentlich vom Brotbacken und deshalb hast du dich ja auch, als du den Ofen bei deinem Fest gesehen hast, hast du dich ja sofort verliebt. Du hast gesagt, du warst Feuer und Flamme.
Ja.
Das ist natürlich eine Redewendung, die hervorragend passt, wenn man über Holzofen spricht. Aber du kommst eigentlich vom Brotbacken und das war dein Traum. Das steht auch im Buch.
Ja.
Das Brot eben nicht mehr im Topf oder im Ofen mit Wasser zu schießen, zu kochen, zu backen, zu kochen. Ein Kochbuch-Podcast. Nein, es geht um Backen. In dem Fall kurz. Was wäre deine Alternative gewesen? Hättest du dir ansonsten was Kleines im Garten mauern lassen? Oder gibt's hier ein Backhäusel in der Nähe, wo man hätte Brot backen können?
Nein, es gibt's tatsächlich bei uns in unserer Gegend nicht. Und es wäre tatsächlich auch wieder dieser Punkt gewesen. Ich hatte damals eben eine Familie mit zwei kleinen Kindern und dieses Backhäusel oder eben das selbstgemauerte Backhäusel, das wäre einfach eben, hätte ich das Thema gehabt von der langen Aufheizphase. Und ich persönlich habe mir dann immer überlegt, wie oft würde ich denn dann so einen Backtag auch veranstalten bei mir im Garten mit zwei kleinen Kindern und so weiter. Und deshalb war eben das sofort Liebe auf den ersten Blick, als ich gehört habe, dass dieser Ofen eben nur so eine kurze Aufheizphase hat, dass ich die Temperaturen wunderbar steuern kann. Das bedeutet für mich auch, dass ich sehr gerne beispielsweise am Vormittag meine Brote backe. Und das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass ich deshalb trotzdem am Abend den Ofen nochmal anmache und darin koch oder grill oder sonst was mache. Also die schwarzen Flecken im Gesicht, die gehören bei mir eigentlich zum Alltag. Ja, genau.
Klingt es wahrscheinlich auch für dich.
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Vor allem bringt es aber wirklich Ruhe ins Leben.
Gibt es dann irgendwie ein Angrillen oder gibt es eine Saison, wo es mit dem Holzofen keinen Spaß macht, irgendwann im tiefsten Winter?
Nee, für mich persönlich nicht. Also es hätte vielleicht an diesem Tag keinen Spaß gemacht, an dem wir uns ursprünglich getroffen hätten, bei über 40 Grad mit über 400 Grad beim Pizzabacken im Rücken. Da hätte es sicherlich keinen Spaß gemacht, aber das sind natürlich die Ausnahmen. Ansonsten bei mir gibt's kein An- und kein Abgrillen. Wenn es irgendwie möglich ist und das ist es meistens, dann koche ich und backe ich tatsächlich draußen am Abend und oder eben auch, ja, schon mittags, kommt immer ganz drauf an. Eben als ich das Buch fotografiert habe, habe ich oft schon morgens anfangen müssen. Du kennst das mit dem Licht und so weiter. Ich bin ja eben durch das, dass ich draußen arbeite, natürlich auch auf das Wetter angewiesen. Und ja, da muss man ein bisschen planen und ein bisschen organisieren. Aber ansonsten gibt's bei mir tatsächlich keine Saison. Im Gegenteil, im Winter ist es oft besonders schön, wenn man, ja, manchmal schneit sogar noch und dann hat man so ein kleines Schneedächchen auf dem Ofen und das schmilzt dann so langsam vor sich hin, wenn man das Feuer unten in der Brennkammer entfacht. Und ja, das ist wirklich, das ist für mich einfach riesengroße Leidenschaft wirklich, die dahinter steckt.
Die zwei Öfen, wofür brauchst du die unterschiedlichen Öfen? Also der kleine, der Bobby, der sieht ein bisschen aus wie so die gängigen Pizzaöfen, die man jetzt so kennt, die gerade irgendwie auch total in sind und überall rumstehen. Und im Baumarkt kann man die auch kaufen. Der ist so klein, den kann man irgendwo auf eine Outdoor-Kitchen noch draufstellen oder auf ein Sideboard im Garten. Und der große ist ja wie der große bullige Bruder, würde ich jetzt mal sagen. Da geht mir ja die Holzofenkammer, würde ich mal sagen, so bis zur Unterkante Kinn. Ich bin so mittelgroß, normal groß. Aber der ist schon größer und oben ist ja noch das Ofenrohr dran. Und der ist auch breit, also richtig bullig schaut er aus im Vergleich. Wofür nimmst du die unterschiedlichen Öfen?
Das kommt jetzt ganz drauf an, wie viele Gäste ich bekomme oder was ich vorhabe. Also meistens, ja, gibt's ja mehrere Dinge, die ich zubereite an einem Tag. Dann wird natürlich der große Ofen angeschürt. Im großen Ofen habe ich auch die Möglichkeit, zwei Schamottsteine auszutauschen und dafür einen ausziehbaren Grillrost einzusetzen. Und dadurch bekomme ich natürlich diese schönen Röstaromen, egal ob auf dem Gemüse oder auf dem Stück Fleisch oder was auch immer. Und das kann ich auch ganz toll kombinieren. Also ich liebe es zum Beispiel, also ein schönes Beispiel dafür ist, ich kann jetzt auf den Schamottsteinen meine Burger Buns grillen, also backen sozusagen, und nebendran meine Patties grillen. Also das ist so eine schöne Kombination aus beidem. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, für die ich den Ofen sehr, sehr gerne nutze, also den großen Ofen. Den kleinen Ofen, den nutze ich tatsächlich sehr gerne, wenn ich noch schneller damit arbeiten möchte. Also ich habe ganz gern einen Pizzateig sowieso im Kühlschrank. So ist das Ganze eigentlich auch irgendwie entstanden, auch dieses ganze Teigthema, das mich seit über 20 oder fast 25 Jahren schon beschäftigt, ging eigentlich mit so einem ganz einfachen Pizzateig los, den ich immer im Kühlschrank hatte. Und der Vorteil vom Bobby jetzt im Vergleich jetzt auch zu anderen kleinen Pizzagrills, die man so kennt, die man gerade oft eben, wie du es beschrieben hast, überall bekommen kann, ist tatsächlich auch, dass er eine sehr hohe Backkammer hat. Das bedeutet gleichzeitig, ich backe da drin nicht nur meine Pizza, sondern ich schiebe da auch einmal ein ganzes Hähnchen rein. Und das ist wunderbar, ich kann damit indirekt grillen sozusagen.
Wir müssen nur ein bisschen aufpassen.
Ja.
Denn das ist natürlich hier keine Werbesendung.
Nein,
es gibt
nein,
natürlich
nein.
noch viele unterschiedliche
Böden. Oh, natürlich.
Aber dieser Ofen, von dem du erzählst, der hat ja dein Leben verändert in vielen, vielen Aspekten. Also du warst eine passionierte Pizza- und Brotbäckerin. Das kennen ja viele. Also spätestens seit Corona ist ja das Sauerteig-Virus in viele zu Hause eingezogen. Es gibt Sauerteig-Hotels, wo man seinen Sauerteig abgeben kann. Ich habe auch ein paar sehr unglückliche Sauerteige in meinem Kühlschrank stehen. Ich grüße. Vielleicht fütter ich euch wieder aus Scham, wenn ich nach Hause komme. Aber bei dir ist es dann nochmal ein paar Level höher gegangen. Aus Liebe zu diesem Ofen, aus zum Feuer. Und das hat ja auch dein berufliches Leben total verändert.
Ja, das ist richtig. Das hat sich alles zeitlich ineinander so schön verzahnt, man hätte es gar nicht besser planen können. Also ich hatte ja immer schon eigentlich große Liebe zum Kochen und Backen, bin natürlich von zu Hause auch so aufgewachsen. Bei uns war gemeinsame Mahlzeit war immer wichtig und war immer Zentrum in unserer Familie eigentlich. Das habe ich sehr, sehr geschätzt und wollte das auch immer so weiterleben. Und zwar habe ich, als ich zu Hause war und bei den Kindern und merkte, dass mir alles sehr, sehr viel Freude macht, was mit dem Haushalt zu tun hat. Egal, ob das jetzt der Garten war oder eben im Speziellen natürlich das Kochen, aber auch so Floristik und solche Themen, habe ich noch eine Ausbildung im Bereich der Hauswirtschaft gemacht und habe gemerkt, dass das total meine Welt ist. Also ich hätte über mich zu dem Zeitpunkt immer gesagt, ich kann nichts richtig gut, aber alles ein bisschen. Das war immer so das, was ich mir so über mich gedacht habe. Und die Hauswirtschaft bietet genau die Plattform dafür. Und in meinem letzten Beruf bin ich ja eben gelernte Schriftsetzermeisterin. Das heißt, das Kreative, das war schon immer was, was in meinem Leben unbedingt einen Platz finden musste. Ich brauche das einfach für mich, dass es mir gut geht. Also ich brauche das einfach, kreativ arbeiten zu dürfen. Und so konnte ich das jetzt auch umwandeln, muss ich sagen. Also für mich ist ein weißes Teller oder ein leeres Teller ist für mich wie ein leeres Blatt Papier, das ich gestalten darf. Und es macht auf einmal auch Sinn, was zu gestalten. Also man hat so viel davon und das macht mir eben wahnsinnig viel Spaß, ja. Und da hat sich eben das eine und das, also um das andere so ergeben. Wie gesagt, tatsächlich ging es los, dass ich nach der Ausbildung zur Hauswirtschafterin hatte ich so Lust darauf, mehr zu lernen und habe dann auch eine Ausbildung gemacht zur Fachreferentin für Ernährung und Hauswirtschaft, die mir sehr viel über mich selber beigebracht hat. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich nicht der Mensch bin, der gut Vorträge halten kann, aber ich habe gemerkt, dass ich in dem Moment, wo ich was tue, was ich wahnsinnig gern mache, kann ich gut darüber sprechen. Und das hat mir sehr viel Mut dafür gegeben, dann letztendlich auch Backseminare zu halten. Und ich hatte eben dann diese Ausbildung entsprechend dazu. War dann tatsächlich noch, wollte gerne auch noch den Hauswirtschaftsmeister machen. Da habe ich das Verpflegungsmodul dann noch ein Jahr mitgemacht. Und als ich mir dann damals das große Buch der Gebäudereinigung kaufen sollte, da war für mich dann Schluss. Das war nicht mein Thema.
Nicht Essen dazu, sondern da kommen auch noch ein paar andere Sachen
richtig
dazu. Hat jetzt nicht so das Image Hauswirtschafterei, das Image von ein peppiger Beruf der Zukunft, das ist was, was man seinen Kindern weiterempfiehlt. Hat er eher so was Angestaubtes vom Image?
Leider, weil es wirklich, es geht hier auch ganz viel um Ernährung. Es geht vor allem ganz, ganz viel um praktische Dinge im Alltag. Und eigentlich bin ich der Meinung, meine persönliche Meinung wäre, dass man an den Schulen tatsächlich ein Unterrichtsfach dazu bräuchte, um diese ganzen Alltagskompetenzen und scheinbar einfachen Fragen einfach mal zu klären.
Früher gab es das an der Schule. Also bei uns gab es einen hauswirtschaftlichen sozialen Zweig. Da haben wir auch echt in der Lehrküche gearbeitet und ich kann den Knopf annähen. Ich war auf einer katholischen Mädchenschule hier in Bayern. Wir sind ja hier im schönen Bayern.
Ja.
Bin ich extra angereist und im schönen Bayern gab es früher noch Handarbeitsunterricht und ich kann häkeln, stricken und Knöpfe annähen. Und ich denke doch, das sind doch eigentlich die Sachen, die auch KI sehr schlecht kann. Das wäre schon gut, wenn vielleicht das so Kernkompetenzen wären, die Schule auch vermittelt. Da hast du recht. Die Kreativität und den Hang zum Schönen, wir sitzen ja hier bei dir zu Hause. Vielen Dank für die Einladung. Das merkt man hier auch an jeder Ecke. Ich gucke die ganze Zeit hier, was du so stehen hast und denk so, was muss ich mal ein Foto von machen? Das schaut echt schön aus. Kann ich es irgendwie zu Hause kopieren? Und wenn ich mich hier so umschaue, da steht hier in der Ecke auch ein ganz besonderes Exponat, was ich natürlich sofort identifiziert habe. In einem sehr modernen, sehr minimalistisch schönen, mit tollen Design-Highlights gestalteten Zuhause steht was ganz Altes und zwar aus Holz. Wenn es so in der Ecke steht, sieht es ein bisschen aus wie ein Hexenbesen. Genau, Schraub ist unten dran. Noch was zum Schieben. Und zwar ist es ein alter Bootschieber, den du da stehen hast. Der hat eine tolle Geschichte.
Ja, ganz genau. Also tatsächlich Als ich angefangen habe mit dem Thema Brotbacken, war mein großer Traum wirklich immer mit einem Brotschieber vorm Holzbackofen zu stehen. Das war immer was, das war immer so in meinen Träumen. Und tatsächlich habe ich ganz, ganz lange nach so einem alten, wirklich alten Brotschieber gesucht, gab es auch immer wieder welche, aber niemand wollte mir einen zuschicken, weil es natürlich sehr sperrig ist, das Ganze. Und irgendwann hatte ich so eine kleine Eingebung und habe nochmal nachgeguckt, ob ich sowas finden kann, und habe tatsächlich einen wirklich im Dorf nebenan, habe ich den dann gefunden, und ja, freue mich drüber.
Da würde ich mir auch jeden Tag das Ding zu verschicken. Also wer eBay macht, der kann es auch verstehen. Es ist ungefähr, ja, fast so hoch wie ich. Auch das geht mir ungefähr bis zum Knie, zum Kinn, bis zum Knie. Nicht, aber es geht mir bis zum Kinn. Und also verpacken und verschicken ist schon schwierig. Dann schaut es auch wirklich, glaube ich, aus wie ein Hexenbuch.
Ja, genau.
Dass du gut erzählst über die Dinge, die dir Spaß machen, das merkt man in jedem Wort, Anita, während wir hier sprechen. Lass uns mal in dein Buch schauen, ein bisschen gucken über die Rezepte. Mich hat die Vielfalt total umgehauen. Also ich hätte nicht gedacht, dass man so viele unterschiedliche Sachen mit diesem Ofen machen kann oder überhaupt im Holzofen. Und die unterschiedlichen Phasen sind da wichtig. Also wir haben hier natürlich Fleisch und Fisch, wir haben Gemüse, wir haben Sachen vom Spieß, wir haben Räuchern als Extra-Themen, Brot und Brötchen, sowieso Pizza und Snacks, Kuchen und Desserts. Aber du trocknest ja auch noch Dinge in dem Ofen, du nutzt die Anheizphase, du nutzt die abfallende Hitze hinten raus. Ja. Wie genau gestaltest du so einen Holzofentag? Hast du vorher einen Plan oder sagst du, ach, jetzt heiz ich mal an, nachher mache ich ja dies und das. Da mache ich jetzt wie immer erstmal mein Topping oder meine Kerne oder was ich jetzt noch röste im Anheizen. Oder ist es spontan? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Erfahrung ist da drin?
Erfahrung ist inzwischen tatsächlich sehr, sehr viel drin. Es hilft nur einfach, Erfahrung zu sammeln, hilft wirklich nur, den Ofen auch einzuheizen. Aber tatsächlich gestalten sich die Tage da bei mir ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich so Standards, die man so hat, die man auch aus seiner Vorratskammer nicht mehr sich wegdenken möchte, die immer irgendwie so zwischendrin mal mit in den Ofen kommen. Aber tatsächlich bin ich natürlich auch jemand, dem es ganz wichtig ist, dass man Reste verwertet, egal in welcher Hinsicht. Deshalb ist bei mir oft der erste Blick tatsächlich erstmal in den Kühlschrank. Was habe ich noch im Kühlschrank? Was sind da noch für Reste? Was muss weg? Und dadurch entstehen oft ganz, ganz spannende Dinge tatsächlich. Und finde es unheimlich schön, so zu arbeiten. Es ist ganz, ganz verschieden.
Das heißt, manchmal entstehen Rezepte auch einfach, dass du noch was im Kühlschrank hast und sagst, kann ich jetzt einfach mal in den Ofen schieben.
Ja, ganz genau, Christina. Oder so wie heute, ich habe letzte Woche das erste Mal kleine Tomaten konfiert im Ofen. Und heute dachte ich mir, wenn wir gemeinsam Pizza backen, dann wäre das ein ganz tolles Topping einfach mal drauf. Und das ist das, was ich meine, das ist das, was ich so gern mag. Das, was im Ofen hergestellt wurde, das hat ja immer diese schönen Aromen. Also die habe ich ja wirklich, egal was ich damit mache, ob ich diese konfierten Tomaten dann mit in ein Pasta-Gericht zauber. Also ich kann mir diesen Geschmack immer wieder auf den Teller zaubern. Und meine Rezepte entstehen auch ganz, also es gibt natürlich Rezepte, die muss man nicht neu erfinden. Ich versuche immer, dem Ganzen vielleicht noch einen kleinen Schwung mitzugeben, einfach meine persönliche Note, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber alles auf einem ganz einfachen Niveau mit Lebensmitteln, die es hier gibt, die regional sind und saisonal meistens. Also findest in dem Buch tatsächlich auch schon auch mal ein Pulpo oder Baby-Kalamari. Das sind bei mir aber dann tatsächlich auch schon mal so die Ausnahmen. Für die meisten Rezepte hat man die Lebensmittel eigentlich zu Hause oder bekommt sie ganz leicht irgendwo. Also es ist so eine Grundküche, würde ich einfach mal sagen, verfeinert durch diese Besonderheiten, die man mit Holzfeuer machen kann.
In dem Buch sind auf jeden Fall, wie du sagst, ganz viele Anleitungen drin. Was brauche ich, was für eine Hitze, wann genau ist der richtige Moment, um das in den Ofen zu schieben? Gibt es eine Kerntemperatur, die ich beachten muss? Wann ist die Saison für dieses Gemüse? All das ist in deinem Buch enthalten. Dann gibt's natürlich, wie man sich das vorstellt, schiebe ein Stück Fleisch rein und los geht's in verschiedensten Varianten.
Ja.
Aber das gehört ja auch dazu. Aber zum Beispiel hier auch großartiges Rezept, finde ich total spannend. Speckzöpfchen auf dem Heubett. Und wenn man das Bild anschaut, das ist schon Action Cooking, ich habe mir das vorgestellt. Also man sieht so eine Grillschale aus Keramik, ist die, würde ich jetzt mal tippen.
Richtig.
Und da ist Heu drin. Auf den Bild züngeln sogar ein paar Flammen. Und da sieht man eben so gewickelte Speckzöpfchen, die schauen wirklich total schön aus. Und dann schiebt man das rein. Und wenn man das Bild sieht, dann denkt man, ja, das ist nicht nur Grillen. Also das ist nicht Barbecue, sondern das ist schon nochmal was anderes. Da arbeitet man mit den verschiedenen Hitzen auch, die in den
ganz
Ofen
genau
sind und mit den Aromen, die da entstehen können.
Ja, ganz genau. Also ich kann, ich habe vor kurzem auch zum Beispiel ein richtiges Glutbett auf dieser Schale gehabt und habe auf diesem Glutbett meine Sachen gegart. Also ich kann eben nicht nur mit dem Feuer arbeiten, sondern auch mit der Glut, mit dem Rauch, und das macht das Ganze so besonders.
Da hast du vorher noch nie ein Feuerchen angezündet,
nein,
hast du mir erzählt.
Nein, das stimmt tatsächlich. Als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, ist mir das erst so richtig bewusst geworden, dass ich mit Feuer in meinem ganzen Leben noch nie wirklich Kontakt hatte. Also ich habe noch tatsächlich noch nicht mal irgendwo mal ein Lagerfeuer entzündet. Und ich war auch jedes Mal sehr, sehr nervös, als ich die ersten Male den Ofen eingeheizt habe. Ja, dieses Gefühl loszulassen, das ist tatsächlich was man entwickeln darf, wenn man mit Holzfeuer arbeitet. Hier gibt es keine Knöpfe und keine Regler. Hier gibt es viele variable Punkte, die damit eine große Rolle spielen. Ist meine Außentemperatur und so weiter. Und hier gilt's wirklich auf das Bauchgefühl zu hören, Erfahrung zu sammeln. Irgendwann weiß man genau, an welches Stück Holz man hinlangen muss. Das ist wirklich, das entschleunigt sehr, das gibt Ruhe und ja, schärft die Sinne.
Hast du das Gefühl, es gibt so unterschiedliche Arten von Menschen, was Feuer angeht, so Zündler und so sehr vorsichtige und zaghafte Menschen, die sagen, Kerze ist aufs höchste der Gefühle. Haben wir auch vielleicht eine Elektrokerze, wäre auch eine Option. Also es gibt ja so, ich habe Menschen in meinem Freundeskreis, die haben keine echten Kerzen mehr, weil sie Respekt haben vor den Flammen, selbst wenn die ganz klein sind. Die haben also jetzt Elektrokerzen. Und es gibt andere, die sind ja so kleiner Ofen, Schwedenofen im Haus und Lagerfeuer und Schale und alles, was geht. Hauptsache, es brennt.
Ja.
Sagt man ja immer den Männern so nach, ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Ich habe auch eine leichte Faszination für Feuer und für die verschiedenen Elemente, die das widerspiegelt. Also ist ja ein eigenes Element für sich, aber da gehört der Geruch dann auch dazu und Wärme und Geschmack. Hast du das Gefühl, da gibt es unterschiedliche Arten von Menschen, die sich da mehr rantrauen und weniger?
Ja, das glaube ich tatsächlich. Also aus meiner Erfahrung heraus ist es oft wirklich so, dass tatsächlich auch noch diese klassische Aufgabenverteilung herrscht, dass oft die Männer noch für das Feuer verantwortlich sind und die Frauen oft in der Küche die Dinge vorbereiten. Und es gibt da schon auch Varianten, aber es ist tatsächlich, wie du sagst, es ist nicht jedermanns Sache, der Umgang mit dem Feuer. Also ich spüre oft eben tatsächlich einen großen Respekt dem Gegenüber, und vor allem, ich glaube tatsächlich, der Respekt gilt oft nicht nur dem Feuer, sondern vielleicht auch dieser Macht der Natur irgendwo. Wir lassen uns hier ja auch gleichzeitig auf auf ein wichtiges Element ein und das ist natürlich schon auch sehr kraftvoll.
Backst du jede Woche Brot, jeden Tag? Wie muss man sich das vorstellen? Du hast schon gesagt, du heizt auch gerne mal zweimal am Tag ein, wenn es sein muss, wenn du Lust drauf hast.
Das stimmt, Christina. Also es ist so, dass dieses Brotbacken hat einen kleinen Ursprung. Als ich irgendwann mal ausgezogen bin, da bin ich in eine kleine Wohnung eingezogen mit meinem heutigen Mann. Gegenüber war eine kleine Bäckerei und es war aber damals schon ein großer Industriebäcker, der dort seine Sachen verkauft hat. Und ja, wir haben die Sachen, wenn ich die gegessen habe, haben mir nicht unbedingt gut getan damals. Und ich bin auch faul. Also ich mache es dann immer lieber selber, als dass ich irgendwo hinfahre oder mir irgendetwas besorge. Und das war eigentlich so der Ursprung. In dieser Zeit habe ich angefangen, einen ganz einfachen Pizzateig zusammen zu kneten. Und den hatte ich eigentlich tagelang im Kühlschrank. Und daraus ist so alles Mögliche entstanden. Mal war es ein Brot, mal waren es Brötchen, mal habe ich Oliven drin eingepackt, mal habe ich gefüllte Brote daraus gemacht. Also ich habe einfach gemerkt, dass es eigentlich ganz praktisch ist. Und damals hatte man aber noch sehr, sehr viel weniger Wissen zum Thema Teig und Brotherstellung und so weiter. Wenn man sich das heute vorstellt, damals hatte ich ein ganz altes, eingestaubtes Backbuch und die ersten Finchgall, die ich gebacken habe, mit denen konnte man Scheiben einwerfen. Also das war eine totale Katastrophe. Damals gab es eben keine sozialen Medien, keine Videos, keine tollen Backbücher, wie das heute ist. Also ich habe viele, viele Jahre alle Teige mit den Händen geknetet. Bis zur Sehnenscheidenentzündung. Das war dann tatsächlich der Punkt, an dem ich von meinen Eltern eine Küchenmaschine bekommen habe. Und das wiederum ist aber auch was mir, glaube ich, über die vielen Jahre sehr geholfen hat, einfach ein Gefühl für Teige zu entwickeln. Und ja, so ist da natürlich viel entstanden, viel, viel Erfahrung gewachsen in dieser Zeit.
Das Brotbacken hat ja auch einen ganz großen Anteil in dem Buch. Also wer selber vielleicht aus dem Brotbacken kommt und sagt, auch mein Traum ist es, mein Brot in den Ofen zu schießen und nicht nur Wasser in meinen Backofen zu schießen, für den ist auf jeden Fall extrem viel hier drin. Also wirklich die wichtigsten Schritte, die man befolgen sollte, um aus einem Holzofen ein gescheites Brot rauszukriegen. Und es ist sehr detailreich, dass ganz viele Rezepte über Grissini und Finchgall, die man dann aber nicht zum Werfen benutzen sollte, Burger Buns. Und was ich sehr lustig finde, du hast auch Brote mit sehr lustigen Namen. Der Luigi, Didi, der Seppi. Und der Klausi, wie sind die denn?
Genau, das ist meine Grillwurz-Serie.
Ah.
Und inzwischen gibt's sogar schon den Grillwurz Nummer 5. Genau, also der Grundgedanke war, hier wird mit einem Vorteig gearbeitet. Es ist im Grunde immer die gleiche Herstellungsweise, aber ich kann die Brote ganz unterschiedlich ja aromatisieren. Also das ist eigentlich auch wieder was Vereinfachtes, was man ganz schön einfach Varianten schaffen, sozusagen. Mal was Weihnachtliches, wie der Klausi mit Mandeln und Äpfeln, mit Zimt sogar oder eben dann der Luigi als Grillbrot jetzt im Sommer oder der Seppi, das ist sogar ein Grillwurz, der gelaugt wird. Das ist mein persönlicher Lieblingsgrillwurz. Da kommt Speck rein und Bergkäse und wie du siehst, auch hier ist es schon wieder so. Ich sage ja immer, ich bin bequem. Also ich arbeite sehr gerne manchmal schon die Zutaten mit rein, also in ein Gericht sozusagen.
Ja, praktisch. Die Bilder sind auf jeden Fall köstlich. Bei jedem Bild denkt man so, was? Das kann ich auch in einem Holzofengrill machen. Hier zum Beispiel eine Pizzateigbowl mit einem Caesar Salad und Hähnchenbrust. Und 3/4 der Zutaten kommen aus dem Holzofen. Das schaut so lecker aus. Dann ist ein großes Kapitel auch über Räuchern. Du räucherst sogar Käse.
Ja.
Wie lecker, allein der Gedanke daran. Und du räucherst auch dein eigenes Salz und dann kannst du hinten raus auch noch, natürlich gibt's auch noch süße Rezepte, da gibt's auch noch Kekse und Cookies und Kuchen und Cantuccini und Früchtebrot und alles, was man sich so vorstellen kann. Das ist ein Buch der Möglichkeiten. Also wer Lust hat, in einem Holzofen irgendwas zu machen, der sollte dieses Buch haben, weil es ist wirklich eine Holzofenbibel. Es ist von Adam und Eva bis Z wie, weiß ich nicht was. Es ist wirklich alles drin. Von, wie wäre das dann? Von Alpha bis Omega, sagt man in der Kirche. Es ist wirklich alles drin. Und am Schluss auch noch Add-ons. Wenn man denkt, jetzt habe ich aber doch wirklich alles erlebt, was ich mit diesem Holz, mit diesem Grill machen kann, dann kommen einfach noch ein paar Sachen. Also es ist unglaublich, gehen dir da jede Ideen aus? Man hat das Gefühl, du siehst irgendwas woanders und sagst, das kann man doch auch im Holzofen machen, das probiere ich jetzt mal aus. Der Gedanke, ich gehe nicht ins Restaurant oder zu dem Bäcker gegenüber wie früher, sondern ich mache das zu Hause. Ich hab den Bobby und ich habe den Dicken und da schmeiße ich was rein, das probiere ich jetzt aus. Mhm. Es ist immer noch so der Gedanke, der dich treibt.
Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass wir die Ideen nie ausgehen. Also die kommen mir auch meistens nachts tatsächlich. Also ich habe immer einen Block neben meinem Bett liegen mit einem Stift und weil ich immer Angst habe, wenn mir was einfällt nachts, dass ich es am nächsten Morgen nicht mehr weiß. Und ja, ich werde natürlich durch verschiedenste Dinge inspiriert und versuche aber immer meins draus zu machen, so wie auch zum Beispiel die Semmelknödel im Speckmantel aus dem Bierkrug. Also das sind dann manchmal tatsächlich so Denkprozesse, das dauert dann auch mal ein paar Wochen, bis so ein Rezept dann entwickelt ist. Der ursprüngliche Gedanke war hier jetzt beispielsweise, es sollte ein neues Rezept entstehen zur Wiesenzeit, Oktoberfest war und ich habe mir überlegt, Mensch, was kann man denn jetzt eigentlich sonst noch so an Formen oder Ähnlichem in den Ofen schieben? Und da sind mir eben diese Steinkrüge aufgefallen bei uns im Schrank. Und ich dachte mir, naja, also die werden ja bei sehr, sehr hohen Temperaturen gebrannt. Das müsste eigentlich möglich sein, darin irgendwas zuzubereiten. Und dann habe ich mal angefangen, habe mir gedacht, okay, Knödel könnte man jetzt eigentlich ja auch backen. Ich bereite sehr, sehr gerne so einen richtig knusprigen Schweinebraten zu im Ofen und da braucht man natürlich immer eine Beilage. Und ja, dann fing ich an, die Krüge mit Butter also einzupinseln, damit mir die Knödel dann wieder, damit ich die wieder rausbekomme und solche Geschichten. Und das war mir dann, ja, auch hier war ich dann wieder zu bequem. Dann dachte ich mir, ja, wie bekomme ich das anders hin? Dann habe ich mir gedacht, naja, die ummantel ich jetzt einfach mal mit Speck. Dann haben wir das Thema schon mal erledigt. Dann müssen wir hier nichts einfetten und so weiter. Dann war aber auch klar, dass die Knödel dann natürlich nicht knusprig aus diesem Krug wieder rauskommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ganz einfach, ich nehme einfach eine Keramikschale oder eine Grillplatte, was man eben auch hat, stelle die Krüge mit den Knödeln einfach direkt auf die Platte. Dann heizt sich die Platte während dieser Backzeit gleich mit auf. Und so hatte ich tatsächlich dann das perfekte Ergebnis, dass ich die Knödel aus diesen Krüben rausgleiten lassen kann. Und direkt auf dieser heißen Platte wird dann der Speck schön aufgebrutzelt. Und dann kann man das schön in Scheiben schneiden. Und dann hatte ich plötzlich eben die Lösung für mein Problem. Und so entstehen bei mir einfach auch oft Rezepte. Also das ist ganz oft, da läuft ganz viel im Hintergrund, bis es dann soweit ist. Manche Dinge probiere ich dann auch ein zweites oder drittes Mal und bis sie so sind, bis sie, wie ich es haben möchte. Und ja, also so ist es ganz unterschiedlich.
Anita, das finde ich eine großartige Geschichte. Semmelknödel im Speckmantel aus dem Bierkrug. Für alle, die jetzt nochmal dachten, habe ich mich da vorhin verhört. Nein, es sind Semmelknödel im Speckmantel aus dem Bierkrug. Und man denkt, Anita verbringt total viel Nerdzeit vor ihrem Ofen. Tatsächlich hat sie einfach einen Hang zum Faulsein und sucht die einfachste Lösung. Und für sie ist offensichtlich das immer ein bisschen Holz anzufeuern und was in den Ofen zu schieben. Aber da kommen unglaubliche Sachen dabei raus. 130 Rezepte sind da drin.
Ja.
Also allein dafür ist es schon ein Wahnsinnsbuch. Ich befürchte nur, wer noch keinen Holzofen hat, wird danach einen haben möchten wollen. Und die andere Frage ist, gibt es sowas wie eine Holzofen-Community in Deutschland? Ich könnte mir vorstellen, das ist eigentlich sowas wie ein geheimer Club. Das sind die echten ExpertInnen, die gerne die verrücktesten Sachen in ihrem Holzofen machen, weil für die ist es ja wirklich ein ganz großartiges Buch.
Ja, also das gibt es, denke ich, schon. Also es gibt Facebook-Gruppen, klar, auf Instagram findet man natürlich auch einiges zu den Themen, aber es ist natürlich auch immer, ich kann ja Dinge, die ich sonst irgendwo auf dem Grill machen kann, eben auch in meinem Holzofen machen und ich lasse mich gern von vielen Seiten inspirieren. Und wie gesagt, also mir ist es dann oft wichtig, einfach noch mein eigenes i-Tüpfel da drauf zu setzen, das mich persönlich ausmacht. Das ist nie irgendetwas Aufwendiges. Es ist nie irgendwas super Außergewöhnliches. Aber ja, es ist eben meins, so.
Ich finde das super spannend. Ich bin ein bisschen natürlich an meine Grenzen gekommen beim Nachkochen. Aber ich hätte große Lust, einiges davon zu probieren. Also es sieht wirklich, also die Bilder sind auch köstlich. Hast du die selber gemacht, die Fotos, oder hattest du da Unterstützung?
Nein, die habe ich tatsächlich alle selber gemacht. Und das war natürlich ein sehr, sehr großer Aufwand für mich persönlich, weil ich sowas noch nie zuvor gemacht habe. Also ich habe immer schon sehr gerne fotografiert, aber mir ist sehr schnell bewusst geworden, als ich das Briefing bekommen habe für die Bilder, was mir da bevorsteht. Ich dachte eigentlich, ich habe ja sehr viele Bilder, die ich verwenden kann, und mir war sehr schnell klar, nein, da wird sehr, sehr viel Arbeit dann dahinter stecken, dass es so ist, wie ich das haben möchte, weil ich bin da auch sehr, sehr kritisch. Und ich tue mich da tatsächlich schwer, wenn ich irgendwo auf dem Bild irgendwas sehe, was mir nicht gefällt, dann bin ich ganz nah dran, das alles nochmal zu machen. Ich finde da ganz, ganz schlimm. Aber es ist eben auch wieder was, es ist auch eben ein kreatives Arbeiten, und diese ganze eben dann die Gerichte auch zu fotografieren und vor allem so zu fotografieren, wie ich es gern haben möchte und wie ich mir vorstelle, dass es am Ende aus dem Ofen rauskommen soll. Also das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, aber natürlich steckt da auch sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Also man kommt da tatsächlich an diesen Tagen, an denen ich dann 3, 4, 5 Gerichte fotografiert habe, die habe ich ja wirklich alle im Ofen zubereitet, und das kostet natürlich unheimlich viel Zeit. Und wie gesagt, jeder Tag war da ein riesengroßer Organisationsaufwand und ein Planungsaufwand. Und wenn man dann da dran arbeitet und man ist so in seiner Welt versunken, dann merkt man plötzlich nichts mehr um sich rum. Dann ist man nur noch in diesem Tun, und das war schon eine sehr herausfordernde Zeit auch, aber auch eine sehr schöne Zeit, weil ich bin jemand, ich kann mich einfach auch wahnsinnig, so wie ich mich über die Optik auf dem Teller erfreuen kann, wie wir vorhin gesprochen haben, freue ich mich natürlich ganz besonders auch über ein schönes Foto.
Und das merkt man deinen Bildern an. Das Schöne ist vielleicht gerade, dass du relativ frisch mit dem Kopf dran gegangen bist, weil man merkt wirklich, dass du den Lesenden Schritt für Schritt zeigen möchtest ganz oft, wie das funktioniert. Und das, finde ich, hat einen ganz besonderen Touch in deinem Buch, dass man nicht nur fertige Gerichte sieht, sondern ganz oft auch so ein Step-by-Step oder so ein Zwischenschritt hin dann zum fertigen Gericht, wo genau das Entscheidende zu sehen ist, wie zum Beispiel, es gibt eine Lasagne mit gegrilltem Radicchio, da sieht man den Radicchio im Grill und nicht die fertige Lasagne, was ja auch Sinn ergeben würde, sondern man sieht den Schritt dahin. Und ich finde es sehr gelungen, und ich finde die Bilder wunderschön. Also ein weiteres Talent, das du offensichtlich da für dich freigeschaltet hast als Level.
Das freut mich, wenn es dir gefällt.
Mir gefällt sehr. Vor allem, was mir sehr gut gefällt, ist, bei so einem Grillbuch kann es ja immer auch sein, dass es schnell so maximal ins Fleischlastige geht. Also selbst Menschen, die kein Fleisch essen, haben hier, würde ich jetzt mal grob schätzen, mindestens die Hälfte der Rezepte. Ja. Ich würde sogar eher sagen, ich tendiere zu 60%, selbst wenn die Semmelknödel im Speckmantel da vielleicht ein bisschen irritiert und der Seppi, der auch Speck drin hat. Aber trotzdem würde ich sagen, 60% der Rezepte sind ohne Fleisch. Also unglaublich viel Fisch auch, ganz viel Gemüse auch und natürlich die ganzen Brotsachen, die süßen Sachen nicht zu vergessen, die ganzen Toppings. Das sind unglaublich viele Ideen und Rezepte, auch jenseits von Fleisch, für alle, die da jetzt irgendwie Sorgen hatten. Aber es gibt auch ganz, ganz krass deftige Sachen für alle Fleischliebhabenden, wie zum Beispiel hier Grünkohl mit Bratwurst und Kassler. Das ist ja, oh, sieht das lecker aus. Oder hier Hähnchen-Drumsticks mit Mais, auch aus so einer Grillschale. Oder hier geschmorte Hähnchenkeulen mit Kalamata-Oliven und Knusperkartoffeln. Ich tritt durch, ich krieg sofort Hunger. Also schaut alles wirklich köstlich aus. Und was mir gut gefällt, das sind die vielen Informationen drumrum, immer dort, wo man die Informationen auch braucht. Zum Beispiel vor dem Backen-Kapitel sind dann die Backinformationen, Garmethoden ganz am Anfang und Holz natürlich, es gibt eine extra Abteilung, wo nur über Holz gesprochen wird. Es ist wirklich eine Bibel. Ich habe keine Fragen mehr, allerdings habe ich ja leider auch keinen Holzofen. Insofern kann ich nicht alle Fragen stellen, die wahrscheinlich die totalen Nerds und ExpertInnen dir stellen könnten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil wir gehen jetzt gleich nochmal raus.
Ja.
Zum dicken Onkel. Hat ja keinen Spitznamen. Der eine heißt Bobby und der andere heißt 800. Das finde ich irgendwie enttäuschend.
Bei mir hat er keinen. Ja.
Bei mir heißt er jetzt dicker Onkel. Wir gehen nochmal raus zum dicken Onkel. Der heizt schon schön vor. Wir haben vorhin nochmal ein bisschen Holz reingeschoben und lassen das noch brennen und schauen jetzt mal, welche Temperatur der hat. Ui, Anita, jetzt geht's aber ganz schön hoch. Jetzt haben wir hier richtig Holz rein, unten in die Klappe. Unter dem, wie nennt man das dann oben, die Grillfläche?
Das ist unsere Backkammer. Das ist unsere Backkammer, genau. Du hast gesehen, vor ein paar Minuten hatten wir noch so um die 100 Grad im Ofen. Die Hitze war am Abfallen und jetzt habe ich nachgelegt und wir sind nach ein paar Minuten jetzt schon bei 350 Grad. Jetzt dauert es noch ein paar Minuten, dann haben wir Pizzatemperatur, da sollte die Oberhitze, die hier an dem kleinen Thermometer gemessen wird, sollte bei 400 bis 450 Grad liegen. Und die Schamottsteintemperatur ist dann aber auch noch wichtig. Die messen wir dann mit einem Infrarotthermometer. Die sollte so bei 280, 300 Grad liegen zum Pizzabacken. Also du siehst, wir brauchen hier tatsächlich sehr, sehr hohe Temperaturen. Und ja, und dann geht's auch schon los.
Das ist auch deutlich mehr Temperatur, als ich daheim in meinem Backofen erzeugen kann. Ich sehe hier auf dem Thermometer, das kann hochgehen bis 500, aber da ist schon der rote Bereich. Also so hoch sollte der Ofen nicht erhitzt werden, oder?
Das reicht dann schon, das reicht dann schon. Weil auch die Pizza kann irgendwann einmal verbrennen. Also und es ist ja auch so, also je höher die Hitze, desto kürzer ist die Pizza dann natürlich im Ofen, desto weicher ist dann auch das Ergebnis. Das ist eben alles Geschmackssache. Wenn ich gerne knusprige Pizza backen möchte, dann würde ich sie jetzt einfach bei niedrigeren Temperaturen einfach ein paar Minuten länger drin lassen, dann habe ich ein knusprigeres Ergebnis und das ist das Schöne einfach, wenn ich selber so einen Ofen zu Hause habe, dann kann ich mir alles so backen, wie ich es gern esse.
Das heißt, es ist schon dann Erfahrung, was die richtige Temperatur ist, wie es mir am besten schmeckt und wie ich den Ofen dahin kriege, wo ich ihn haben will. Ist dir am Anfang viel verbrannt, als du angefangen hast, mit so einem Ofen zu backen?
Mir ist tatsächlich mein allererstes Brot, das ist mir nicht verbrannt, aber da habe ich mich einfach täuschen lassen. Es hat nach kurzer Zeit schon eine wunderschöne Farbe bekommen gehabt und natürlich ist mir bewusst, dass das Brot eine bestimmte Backzeit hat bei so einer hohen Teigeinlage. Trotzdem habe ich es dann rausgenommen aus dem Ofen und habe es angeschnitten und habe dann natürlich festgestellt, dass es innen drin noch ganz teigig war. Die Zeiten, die Backzeiten, die bleiben, so wie bei allen anderen Rezepten üblich, bleiben dieselben. Also die Temperaturen, da arbeiten wir mit anderen und mit dem Handling arbeite ich natürlich auch. Also läuft das natürlich auch anders, aber genau. Aber bei mir ist natürlich auch schon mal was passiert. So ist es nicht. Und manchmal vergesse ich auch irgendwas im Ofen. Weil so wie wir vorhin gesprochen haben, gibt es auch noch das ein oder andere, was ich in der Restwärme in den Ofen reinstecke. Und es ist auch schon passiert, dass ich das dann vergessen habe.
Und dann habe ich zubereitet von Anita, dem absoluten Profi am Holzofen, die ja auch Kurse dazu anbietet und eben die Holzofenbibel geschrieben hat. Von ihr habe ich eine der allerköstlichsten Pizze meines Lebens serviert bekommen. Fluffig und knusprig, frisch aus dem Holzofen, belegt mit geröstetem Gemüse, das natürlich auch im Holzofen geröstet wurde. Dann gab's obendrauf einen Crunch aus Kalamata-Oliven und Kapern, was sie in der Anheizphase zubereitet hatte. Köstlich. Und dazu noch, ja, ich bin noch nicht fertig, selbst geräuchertes Salz, natürlich auch im eigenen Ofen geräuchert. Wie man das macht, steht alles in diesem Buch. Mein persönliches Highlight war der Nachtisch, eine süße Pizza. Ganz einfach Pizzateig, aber darauf eine Zitronencreme, die noch belegt wurde mit hauchzarten Zitronenscheiben, die in einem leckeren Limoncello-Bad sich vorher ausgeruht haben. Und als diese süße Pizza aus dem Ofen kam, kam noch frisches Obst darauf. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Es war köstlich. Liebe Anita, ich danke dir so sehr, dass du mich eingeladen hast, hier nach Bayern zu deinen Holzöfen. Die Idee war ja, als ich dein Buch mal kurz angeteased hatte, schon mal kurz vorgestellt hatte im Podcast, hast du mich spontan eingeladen, hast gesagt, Christina, komm doch mal vorbei, dann kochen wir was im Holzofen. Ich befürchte, ich habe nämlich sowas gesagt wie Action Cooking, da bin ich sofort dabei. Da habe ich schon immer Lust drauf gehabt. Ich bin wirklich eine, die schleicht um Holz, um Backhäuschen rum, ja, und schaut, wann die Backzeiten sind und hofft, dass sie da ist, wenn gebacken wird, weil ich finde es unglaublich spannend. Und in der ein oder anderen Folge im Kochbuch-Podcast gab es dazu ja auch schon Gespräche mit Menschen, die sich viel mit Brot beschäftigen. Vielen Dank für die Einladung. Das war wunderschön bei dir.
Also ich habe mich richtig gefreut, dass du gekommen bist und dass wir gemeinsam vor dem Ofen stehen konnten. Wirklich, dass ich wirklich meine Leidenschaft jetzt einfach mal für ein paar Stunden mit dir teilen durfte.
Das war ein ganz besonderes Erlebnis, eine Kochbuchautorin bei ihr zu Hause zu besuchen. Das mache ich gerne mal wieder. Wenn du dich wunderst, ich konnte das auch mit einem schönen Familienbesuch an diesem Tag verbinden. Insofern habe ich das Schöne mit dem Nützlichen verbunden sozusagen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlasse mir doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf der Plattform, auf der du diesen Podcast gerne hörst, und leite den Podcast gerne weiter an Menschen, von denen du glaubst, dass er ihnen auch Spaß machen würde. Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.